bitte.
Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer. Mein Name ist Rainer Markus Walter und ich begrüße euch zur 62. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unserer Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Zu Gast bei uns im Studio sind heute zwei junge Herren, die in dieser Spielzeit zum ersten Mal auf den Bühnen des Ulmer Theaters zu erleben sind. Das ist zum einen Lukas Schrenk. Er kommt aus einer der ganz bekannten touristischen Hotspots Deutschlands, nämlich aus dem schönen Heidelberg, von wo er sich auf den Weg nach Berlin gemacht hat und später in Detmold gelandet ist. Er spricht Pfälzisch, natürlich klar seine Muttersprache, fließend Hessisch, schreibt er zumindest auf der Homepage, und wenn es sein muss, auch mal Berlinerisch, und er singt gerne Chansons. Schönen guten Tag, Lukas, grüß dich.
Hallo, freut mich hier zu sein.
An seiner Seite sitzt in unserer heutigen Plattform der Regieassistent Christian Stolz. Er kommt aus Bielefeld, hat schon mal einen Stopp am schönen Bodensee, nämlich in Konstanz, eingelegt. Und da fragt man sich natürlich, warum er denn von dort überhaupt wieder weggegangen ist. Das wird er uns bestimmt beantworten. Und was er sonst noch so treibt und vor allem, woran er gerade in Ulm arbeitet, das wird er uns heute mit Sicherheit erzählen. Herzlich willkommen, Christian. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Aktuell arbeitet ihr intensiv am selben Stück, nämlich Jihad Baby, das uns mit Sicherheit viel Gesprächsstoff bieten wird. Was mich aber jetzt in diesem Zusammenhang erstmal interessieren würde, ganz zu Anfang, habt ihr denn zuvor schon mal zusammengearbeitet, beziehungsweise wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
Also wir kennen uns aus Detmold, wo wir gleichzeitig am Theater engagiert waren. Das ist jetzt aber unsere erste Zusammenarbeit, gerade hier in Ulm.
Genau, also wir sind in Detmold ein paar Mal auf dem Flur sozusagen über den Weg gelaufen, schon mal gesehen bei Stücken uns, aber jetzt wirklich die erste Zusammenarbeit,
ja. Mal ein Bier zusammen getrunken oder so.
Ja, genau. Schon mal, also immer wieder in Kontakt gekommen zwischendurch, ja.
Könnt ihr euch vorstellen, zusammen in einer WG zu wohnen?
Ja, warum nicht?
Ja.
Habt ihr denn schon eine schöne Bleibe in Ulm gefunden? Ist ja gar nicht so einfach hier bei uns.
Ja, ich hatte ziemlich Glück. Also ich habe von mehreren Leuten gehört, dass es hier nicht ganz so einfach ist. Und bei mir hat es aber relativ schnell geklappt. Und ich habe eine sehr schöne Wohnung in der Weststadt gefunden.
In der Weststadt, okay. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus?
Ich bin momentan noch Untermieter.
Ich wohne momentan noch unter der Brücke.
Nein, das zum Glück nicht. Aber 3 Monate noch bei jemandem, der gerade im Ausland ist. Und April suche ich dann nochmal eine feste Bleibe dann für dauerhaft. Ja, weil das war gar nicht so einfach, vor allem aus der Distanz.
Ja, das denke ich mir. Ja. Also wenn jemand diese Stimme ausgesprochen sympathisch findet und freien Wohnraum hat, melden im Theater.
Gerne. So,
ja, bevor wir uns jetzt gleich als erstes mal ausführlicher mit Lukas Schrenk unterhalten werden, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Musikbreak und dann tauchen wir ein in die Welt des Theaters. Die Plattform auf Radio Free FM, heute mit dem Schauspieler Lukas Schrenk. Geboren Anfang der 90er im schönen Heidelberg, einer Stadt, die sehr lange Zeit auch stark geprägt war vom Einfluss der amerikanischen Army. Ne? Fast 10% der Bevölkerung, habe ich gelesen, der Stadt war bis in die frühen Jahre dieses Jahrzehnts amerikanischer Herkunft. Hat dich das in irgendeiner Form geprägt? Hast du das irgendwie wahrgenommen, so als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher?
Man kriegt als Kind davon gar nicht so viel mit. Es gibt praktisch einen Stadtteil, beziehungsweise gab einen Stadtteil, der praktisch amerikanisch war. Da kam man aber auch gar nicht rein als normaler Heidelberger, sofern ich das mitbekommen habe. Und der Kontakt war jetzt nicht so stark damals. Also zumindest jetzt als Kind.
Okay.
Also habe ich jetzt zumindest in meiner Kindheit nicht so wahrgenommen. Kann sein, dass man als Student in Heidelberg dann in den Kneipen oder so da eher in Berührung kommt.
Oder wenn du ein junges Fräulein gewesen wärst, ne?
Eventuell, das weiß ich nicht. Aber man ist eher mal so dran vorbeigefahren und da standen dann auch teilweise Leute in Uniformen oder so und man wusste, okay, da sind die Amerikaner sozusagen, und das war dann für einen als Kind immer recht spannend, aber man hatte jetzt nicht so, oder ich zumindest hatte jetzt keine Begegnungen in der Grundschule oder am Gymnasium oder so, ja.
Das heißt, das war dann auch schulisch getrennt wahrscheinlich.
Ja, also zumindest an meiner Schule war jetzt niemand von da, ja.
Okay. Heidelberg ist ja durchaus eine Stadt mit einer reichhaltigen Theaterkultur. Hat sich zumindest für mich so gelesen, als ich jetzt mich die Tage ein bisschen schlau gemacht hat. Da gibt es das Städtische, ein Vier-Sparten-Haus sogar. Die Uni unterhält eine eigene Spielstätte. Mehrere Privattheater sind ebenfalls angesiedelt. Wurdest du durch diese Theaterlandschaft gleich frühkindlich angesteckt? Waren deine Eltern Theatergänger?
Ja, also man ist in meiner Familie auf jeden Fall viel ins Theater gegangen und ich bin schon sehr früh gerne mitgekommen. Und in Heidelberg ist eine sehr rege Theaterkultur und ich hatte als Jugendlicher ein Schülerabo. Bei mir gab es eine Theater-AG an der Schule und ich denke, das hat dann schon auch dazu geführt, dass ich dann später in diese Richtung gegangen bin.
Kannst du dich noch erinnern, was die erste Erinnerung, das erste Theaterstück, das du gesehen hast? Hast du da noch irgendeine Erinnerung?
Das war Pippi Langstrumpf, Weihnachtsmärchen, ja.
Ja, schön. Pippi Langstrumpf. Und, war's cool?
Hat mir sehr gut gefallen, ja.
Fandst Pippi cool, oder?
Auf jeden Fall.
Und warum hast du dann letztendlich angefangen zu schauspielen? Du hast gerade so in einem Nebensatz gesagt, die erste Bühnenerfahrung war dann wahrscheinlich genau diese Theater-AG, von der du gerade gesprochen hast, oder?
Noch ein bisschen früher. Ich war während meiner Grundschulzeit in einer Zirkusschule. Das war ein Verein in Heidelberg. Da habe ich sozusagen das erste Mal auf der Bühne gestanden und später am Gymnasium dann in einer Theater-AG, wo wir jedes Jahr ein Stück gemacht haben.
Was habt ihr da so gemacht?
Romeo und Julia, Sommernachtstraum, die Drei-Groschen-Oper, so
sehr klassisch
alles, gängige ne? Theaterstücke auf jeden Fall. Und sind einige von denen dann später in die Schauspielerei gegangen.
Da hast du quasi den Romeo schon mal proben können. Ich glaube, den hast du ja viel später dann auch nochmal gespielt, ne?
Zu Schulzeiten war ich Graf Paris, der Bräutigam von Julia. Und später dann im Beruf habe ich mal Romeo gespielt.
Ja, das habe ich nämlich gelesen. Ja, du bist auch nicht schlecht. Hast du es mal von zwei verschiedenen Seiten ablichten können. Ne? So.
Ja, sozusagen einmal als Romeo Graf Paris umgebracht und einmal als Graf Paris von Romeo umgebracht worden, sozusagen.
Ja. Vielseitiger junger Mann. Ne? Du hast dich dann mit 20, wenn ich richtig gerechnet habe, dafür entschieden, zumindest den Schritt zur professionellen Ausbildung zu gehen. Mhm. Wie war das denn da alle in deinem Umfeld? Waren die alle Feuer und Flamme oder gab es da auch skeptische Menschen um dich, die doch eher der Meinung waren, dass du eigentlich was Vernünftiges studieren solltest?
Es gab schon hier und da den ein oder anderen guten Ratschlag, der auch mit einer gewissen Skepsis gepaart war. Aber insgesamt habe ich das große Glück, dass ich von meinem Umfeld eigentlich durch die Bank unterstützt wurde und das dann einfach machen konnte und da auch großen Rückhalt hatte.
Gab es da ganz konkret jemanden, der dich unterstützt hat? Also so vielleicht die Mutter, die gesagt hat, Mensch, du spielst so toll, du musst das machen. Werd Schauspieler. Oder kam das von dir raus, ganz alleine?
Also der Wunsch kam schon von mir selber auf jeden Fall, aber es haben dann viele in meinem Umfeld mich auch dazu ermutigt. Ja, unter anderem meine Mutter zum Beispiel und auch andere in der Familie oder Freunde, die gesagt haben, ja, probier das doch mal.
Okay. Du bist dann 2011 nach Berlin gezogen in die Metropole und hast dort an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Eine Schule, die in der Zeit, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, in der du dort studiert hast, nämlich 2012, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, für dicke Schlagzeilen gesorgt hat. Ja. Da ging es wohl um die Zersplitterung der Standorte damals. Hast du da auch aktiv mitgemacht? Es gab ja Proteste und so einen wahnsinnig medienwirksamen Auftritt bei Thomas Gottschalk sogar. Warst du da mit von der Partie?
Da waren alle Studenten, alle, die damals studiert haben, waren praktisch mit beteiligt an diesen Protesten. Wir haben gecampt auf dem Gelände vor dem geplanten Neubau, der dann ja nicht stattfinden sollte. Und jetzt, dieses Studienjahr, hat praktisch der Neubau eröffnet. Also es hat im Endeffekt alles geklappt. Und mein Studienjahr war auch mit dabei, auf jeden Fall.
Ihr seid da auch mit.
Ja.
Bei dem Auftritt Gottschalk warst du, aber da waren ja, glaube ich, irgendwie 30, 40 Leute oder so von der Schule, also mit dabei.
Da war ich jetzt nicht mit da dabei. Wir hatten uns ein bisschen aufgeteilt und hatten verschiedene Aktionen und Demonstrationen in der Zeit gemacht.
Ja, was ging es? Ich habe jetzt gesagt, es ging irgendwie um die Zersplitterung der Standorte. Was war da ganz genau los damals?
Es ist so, dass
nicht auch in der Teil, aber.
Genau, also die Ernst Busch hat mehrere Fachbereiche, sozusagen Schauspiel, Regie, Choreografie, Dramaturgie, Tanz und Puppenspiel. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und die sind an verschiedenen Standorten in Berlin untergebracht. Und es war schon sehr lange geplant, dass man das praktisch fusioniert, dass man in einem Gebäude alle verschiedenen künstlerischen Studiengänge hat. Und die alten Standorte, die waren auch sehr marode. Und eigentlich war da kein gutes Unterrichten mehr möglich.
Okay, das war der Hintergrund, ja.
Genau.
Alles klar. Gut, parallel zum Studium kam dann schon der Sommernachtstraum und die Rolle des Cliff Bradshaw im Musical Cabaret. Mhm. Also Musical hast du also auch schon hinter dich gebracht. Und damit sind wir nämlich auch bei einer weiteren Begabung von dir oder so, sollte ich vielleicht eher Leidenschaft sagen, nämlich dem Gesang, und du spielst Schlagzeug.
Genau, richtig, ja.
Hast du Schlagzeugspielen gelernt, richtig so mit Unterricht, oder?
Ja, das ist ein Hobby von mir, und ich habe als Kind, wollte ich das irgendwie unbedingt lernen und habe dann ein paar Jahre lang an der Musikschule Schlagzeugunterricht gehabt und habe immer noch mein elektrisches Schlagzeug im Zimmer stehen.
Macht weniger Krach, so mit Kopfhörer.
Genau. Ja. Und
ist gut für die Mitbewohner.
Für die Mitbewohner, für die Nachbarn, die hören es zwar, glaube ich, trotzdem manchmal, aber an sich ist es so möglich, ab und zu mal zu üben. Im Theateralter kommt man leider nicht ganz so oft dazu, wie man es gerne würde, aber es macht großen Spaß.
Hast du mal in einer Band gespielt?
Ja, in verschiedenen auf jeden Fall, ja. Als Jugendlicher und später dann auch ein paar Mal.
Ja, okay, und was für Musik habt ihr da gemacht oder was für Musik liebst du privat?
Ich höre eigentlich alles Mögliche, also so sehr genreübergreifend. Ich habe in verschiedenen Big Bands gespielt oder auch Orchestern als Jugendlicher. Wir hatten auch mal eine Jazzband, da ging es eher so in die Richtung. Also was ich so privat höre, ist wirklich so von Hip-Hop über Reggae, über Indie, über alles Mögliche eigentlich, elektronisch. Da habe ich keine bestimmte Vorliebe.
Nee, aber bestimmt irgendeinen großen musikalischen Einfluss? Gerade wenn es um Schlagzeuger geht, ne? Billy Corbin.
Also ich bin ein großer Fan von den Gorillas. Das habe ich als Jugendlicher sehr gerne gehört. Ich meine, die haben jetzt keine feste Besetzung, die haben ja wechselnde Musiker, aber das ist so eine Band, die mich auf jeden Fall schon sehr lange begleitet.
Okay. Ja, das war dann, glaube ich, auch jetzt das Stichwort. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach nochmal einen kurzen Musikbreak, bevor wir uns weiter mit dir, Lukas, unterhalten. Und musikalisch wird sich bei uns jetzt eher mit DJ Cam ein bisschen ruhiger. Die Plattform auf der 102,6 Megahertz FreeFM. Heute, wie immer, unsere monatliche Sendung rund um Menschen, die am Theater Ulm ihre Passionen nachgehen. Unser Gesprächspartner ist aktuell Lukas Schrenk. Er ist Schauspieler und gerne auch mal Sänger und Drummer und just seit dieser Spielzeit auch in Ulm gelandet. Ich habe gelesen, dass du gerne fechtest und Bogen schießt. Gehst du diesen Sport an denn aktuell noch nach, so neben Schlagzeugspielen und Singen und was da Henker, was du noch alles treibst?
Das sind Fächer, die ich an der Schauspielschule hatte.
Ah, okay.
Und worin wir praktisch ausgebildet wurden während der Schauspielschule. Das hat großen Spaß gemacht. Leider habe ich im Moment keine Möglichkeit dazu, dem nachzugehen, aber ich hätte mal wieder Lust.
Mhm. Wir haben gerade, während die Musik lief, im Hintergrund über einen Aspekt gesprochen, den ich vorher zwar angesprochen habe, aber nicht weiter ausgeführt, das ist der Gesang. Mhm. Du hast gesagt, ich habe dich dann gefragt, ja, kommst du denn auch noch dazu, auf der Bühne zu singen? Wie ist das? Bist du auch hier? Wir haben vorher irgendwie, habe ich Kabarett, hatte ich erwähnt. Mhm. Kommst du ab und zu dazu, auch Musical oder Musikstücke mit zu begleiten? Mit deiner Stimme?
Manchmal, also ich bin kein ausgebildeter Sänger, ich bin nur Schauspieler. Wir haben ein bisschen Gesangsunterricht an der Schauspielschule gehabt. Ja, und wenn aber, manchmal hat man das Glück, also wenn man gerne singt, ich singe sehr gerne, und manchmal hat man das Glück, als Schauspieler dann auch mal in einer Musiktheaterproduktion mitzuwirken. Ich bin jetzt zum Beispiel hier bei My Fair Lady dabei, oder damals bei den Luisenburg-Festspielen habe ich bei Cabaret mitgespielt, hatte zwar eine Rolle, die relativ wenig singt, aber so ein bisschen, und
was machst du bei My Fair Lady?
Bei My Fair Lady bin ich Jamie. Das ist, es gibt so ein Duo, das ist immer in Begleitung von Doolittle, von Elizas Vater, gibt's Harry und Jamie, und das spielen mein Kollege Fabian Gröver und ich. Und singen wir auch ein bisschen mit.
Okay. Wenn man sich deine Hauptrollen in den letzten Jahren anschaut, da sind durchaus Klassiker dabei. Ich hatte Shakespeare schon erwähnt, den Romeo hast du gespielt. Mhm. Und da bin ich auch über eine Sache gestolpert, die musst du mir jetzt mal erklären. Du hast in Kleist Käthchen von Heilbronn die Kunigunde gespielt. Habt ihr da zu wenig Frauen am Theater gehabt oder wie kam es dazu?
Das war eine Entscheidung des Regisseurs Kai Metzger, also unserem neuen Intendant in Ulm, der das in Detmold inszeniert hat. Und es ist so, dass diese Kunigunde irgendein Geheimnis hat. Und irgendwann geht sie in einer Grotte baden und wird dabei nackt vom Kätchen gesehen. Und danach weiß Kätchen dieses Geheimnis. Und Kunigunde versucht danach Kätchen umzubringen, damit dieses Geheimnis geheim bleibt. Mhm. Und was es genau ist, lässt der Text eigentlich recht offen. Und eben in dem Fall war es die Entscheidung, dass diese Frau Kunigunde, die in der Öffentlichkeit als Frau erscheint, eigentlich ein Mann ist.
Ah, okay.
Und so kam es dann praktisch zu dieser Besetzung.
Mhm. Ja, spannend. Raffinierter Schachzug, okay. Deine erste Rolle am Theater Ulm war eine Nebenrolle in Schillers Räuber. Eine Nebenrolle kam dir wahrscheinlich ganz gelegen, oder? Zum Eingewöhnen ein bisschen im neuen Haus, oder war das ganz angenehm? Oder hast du da schon parallel dann anders auch schon proben müssen?
Nee, man probt immer nur, zum Glück immer nur eine Produktion. Mhm. Und das war auf jeden Fall ganz angenehm. Wobei das jetzt auch bei den Räubern so ist, dass das auch quasi als Ensemblestück inszeniert ist. Wir sprechen als Ensemble die Regieanweisungen und sind auch oft alle auf der Bühne. Insofern war das ein sehr schöner Einstieg, damit das Ensemble, das ja jetzt neu zusammengefügt wurde, auch zusammenwachsen kann. Man gemeinsam probt, gemeinsam arbeitet und so am Haus und in der Stadt auch gut ankommen kann.
Hm. Am 25. Januar... Das kennst du, das Datum,
ja,
oder?
Das Datum
steht
ist
die
mir
nächste
bekannt.
Premiere an.
Genau.
Ihr seid aktuell in Proben für das Jugendstück Jihad Baby. In diesem Stück stehst du komplett alleine auf der Bühne. Ist das der erste Monolog, den du bestreitest?
Ja, das ist das erste Mal alleine auf der Bühne.
Und kräftig, oder?
Auf jeden Fall, ist mal eine ganz andere Erfahrung.
Ja, wie ist es, so ganz alleine auf der Bühne zu stehen? Fühlt man sich nicht so ein bisschen alleine? Also um das mal ganz...
Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass man die Kollegen richtig vermisst. Also es macht andererseits, diese Herausforderung macht natürlich Spaß, aber es ist ganz ungewohnt, wenn man es gewohnt ist, eigentlich immer Partner zu haben, mit denen man das gemeinsam spielt, auf die man auch reagieren kann. Mhm. Und in ein Zusammenspiel kommt, ist man jetzt sozusagen immer derjenige, der alles auch vorantreiben muss. Und alles, worauf ich reagiere, muss ich vorher selber sozusagen etablieren. Und das ist ein anderes Arbeiten, das mir auch Spaß macht. Aber ich freue mich dann schon auch auf die nächste Produktion, dass ich da wieder meine lieben Kollegen um mich habe.
Okay, aber über Jihad Baby selbst möchte ich nachher noch mit meinen beiden Gästen zusammensprechen, denn wir haben ja auch den Regieassistenten Christian Stolz heute bei uns im Studio, mit dem du zusammen dieses Stück auf die Bühne bringst. Jetzt wagen wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächsten Monate. Deine Liebe zur Musik, von der wir gerade schon gesprochen haben, die wird ja jetzt demnächst auch noch bedient in dieser Spielzeit. Du wirst den Erzinos in Soul Kitchen spielen, ne? Mhm, einer genau. Bühnenadaption des gleichnamigen Films. Aber selbst Musik machen wirst du da nicht oder doch? Oder was kommt
also
da?
Wir Schauspieler singen an dem Abend.
Okay.
Instrumental machen wir da, soweit ich bisher weiß, zumindest keine Musik. Ist bisher nicht geplant. Nee, wir haben eine Band auf der Bühne, da ist auch ein Schlagzeuger dabei. Und ich denke mal, es ist auch wesentlich besser, wenn er das macht, weil da bin ich absoluter Laie. Genau. Aber es ist geplant, dass wir Schauspieler singen, dann gemeinsam mit der Band. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Da, ganz spannend, du sagst singen. Ich denke, Soul Kitchen ist ein Film, den viele Leute, gerade auch FreeFM-Hörer mit Sicherheit kennen, weil er einfach sehr musikaffin ist. Jetzt singt ihr da plötzlich. Verrat uns ganz kurz schon mal ganz kleines bisschen, nur ein bisschen, ich will nicht so viel. Warum singt ihr plötzlich? Ist das jetzt plötzlich ein Musical geworden oder was?
Es nennt sich, glaube ich, Schauspiel mit Musik. Also kein Musical jetzt in dem Sinne. Es ist ja in dem Laden, in dem Soul Kitchen, diesem Restaurant oder Kneipe, Szene-Kneipe oder wie auch immer man das nennen mag, da probt eine Band, die dann auch an den Partys und an den Abenden spielt. Und die ist bei uns praktisch dann auch wirklich live da, gehört aber auch zur Geschichte. Und es kommt dann eben noch die Ebene dazu, dass die Figuren dann auch noch Lieder haben, die sie singen können. Mhm. Also wie ein bisschen wie in einem Musical und das darüber nochmal zusätzlich was erzählt werden kann.
Soundtechnisch tatsächlich Soul?
Ich weiß noch gar nicht, welche Lieder auf uns zukommen.
Okay,
das wurde uns noch nicht verraten. Da bin ich genauso gespannt.
Premiere des Stücks ist am 7. März, also noch ein bisschen hin. Ihr seid noch nicht am Proben, oder?
Die Proben fangen dann Ende Januar an. Wenn die jetzigen Premieren, Terror, Zeit der Kannibalen war jetzt am Wochenende, Terror ist nächste Woche, diese Woche, und dann kommt noch Jihad Baby und danach fangen dann die Proben für Soul Kitchen an.
Du sagst also, parallel geprobt wird generell nicht? Hast du gerade vorher so?
Nee, weil es sind zwei Proben am Tag.
Das geht dann zeittechnisch gar nicht.
Ist gar nicht möglich, ja.
Ja. Nicht, dass du dann im einen Stück plötzlich den Text vom anderen sprichst oder so, ne?
Ja, genau.
Oder anfängst zu singen oder so, irgend sowas, ne?
Nein, das wäre schlecht. Also es ist schon ganz gut, dass das nacheinander passiert, damit dann solche Verwechslungen auch gar nicht vorkommen.
Mhm, okay. Du hattest gerade Terror noch erwähnt, hast aber nichts mit zu tun.
Nee, da bin ich nicht drin besetzt. Das läuft jetzt parallel zu Jihad Baby.
Okay. Ja, wir dürfen gespannt sein auf dich und deine Darstellung in Soul Kitchen und deine Gesangskünste natürlich. Wir werden gleich noch über Jihad Baby reden, das Stück, bei dem du mit unserem zweiten Gast zusammenarbeitest. Jetzt gibt's kurz nochmal Musik und danach werden wir zunächst einmal mit Christian Stolz reden. Er ist nämlich der zweite Gast in unserer heutigen Sendung. Die Plattform auf der 102,6. Wie alle vier Wochen haben wir Gäste aus dem Ulmer Theater hier bei uns im Studio. Zuletzt haben wir mit Lukas über das Soul Kitchen gesprochen, der Laden, der demnächst im Ulmer Theater aufmacht. Ne? Jetzt wenden wir uns Christian Stolz zu. Auch er ist seit der aktuellen Spielzeit fest am Theater Ulm zugange. Allerdings steht er nicht auf der Bühne, zumindest nicht am Abend während der Aufführung, sondern agiert aktiv dahinter. Also erstmal hallo nochmals, Christian.
Hallo.
Wir gehen jetzt erstmal auf Anfang. Du bist in Bielefeld geboren und hast deine Kindheit und Jugend verbracht. Hattest du denn in den Kinderjahren bereits einen Bezug zum Theater mit auf den Weg bekommen?
Also ich bin früher mit meinen Verwandten oft ins Weihnachtsmärchen in Bielefeld gegangen. Das war so der erste Kontakt und habe das danach immer zu Hause als Kind so nachgespielt.
Absolut.
Wahrscheinlich viel in den Wahnsinn getrieben damit. Und dann lange eigentlich nicht, genau bis zur Schulzeit dann eigentlich, bis zur Oberstufe wieder.
Da bin ich wieder. Weihnachtsmärchen. Weihnachtsmärchen sind ja am Ulmer Theater. Ist es ja so, dass die Weihnachtsaufführungen sich immer irgendein spezielles, sehr bekanntes Stück rausgreifen. Wie war das bei dir in Bielefeld? War das dann auch irgendwas ganz Bekanntes oder hatten die da so eine...
Das waren sehr klassische Märchen immer. Ja. Peterchens Mondfahrt zum Beispiel.
Okay. Daran kann ich mich noch erinnern. Und du bist dann zu Hause im Wohnzimmer auch zum Mond geflogen?
Genau, ja. So ähnlich. Wir hatten so ein großes Fenster, da konnte man ganz gut vorspielen und irgendwie dann habe ich oben so mit Taschenlampen irgendwie bunte Folien angebracht und so und das dann versucht irgendwie aus dem Kopf nachzustellen.
Okay. Ja, super. Deine Eltern haben applaudiert, fanden das großartig, oder?
Ja, natürlich, ja.
Der kleine Christian, ja. So, Christian, schön hast du es gemacht.
Bisschen Bonus wahrscheinlich dann, ja.
Man hat ja als junger Mensch durchaus einen Traumberuf. Was war das dann bei dir? Lokomotivführer wahrscheinlich nicht in dem Fall.
Nein, also wirklich als ganz kleines Kind Bäcker und so. Bäcker
werden.
Und dann irgendwann mal kam es eigentlich in der Schulzeit. Also ich hatte einfach viel Spaß an dem Fach Deutsch. Und wir hatten eine Lehrerin, die auch sehr theaterbegeistert war, mit uns viel ins Theater gegangen ist. Da bin ich dann eben wieder mit dem Theater in Kontakt gekommen, aber wusste eigentlich lange nicht, was genau. Also mich hat das total fasziniert, mich hat auch Sprache fasziniert, überhaupt diese ganze Richtung Germanistik. Aber ich wusste erstmal nicht, was kann man damit überhaupt machen. Und deshalb wusste ich irgendwie so Literatur, Sprache, das ist was. Und dann kam eigentlich Theater immer mehr. Dann war es irgendwann tatsächlich zwischendurch mal Schauspieler. Dafür habe ich mich dann interessiert.
Okay.
Bis ich dann gemerkt habe, der Text, vor allem also wirklich die Textarbeit, das liegt
mir. War nicht sein Ding, oder? So viel auswendig lernen war.
Ja, das auch, ja. Aber vor allem wirklich am Text, am Papier arbeiten, ja. Das war so meine Richtung. Ja.
Okay. Warst du ein guter Schüler?
Ich glaube, ich war ein sehr durchschnittlicher Schüler, ja. Also ich war in Deutsch, glaube ich, habe ich mich sehr, sehr doll eingehauen. Für Mathe musste ich immer sehr viel büffeln. Also ich musste für einige Fächer viel büffeln, aber ja.
Na, aber zumindest ist aus dir was geworden. Also haben die Lehrer und du alles richtig gemacht?
Hoffentlich, ja.
Du sagst jetzt gerade so, in der Schulzeit hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet, dass du Richtung Theater dich hingezogen gefühlt hast. Du hast dich dann tatsächlich ja entschlossen, Germanistik und Literaturwissenschaften zu studieren. Was war denn der Plan, als du diese Auswahl getroffen hast? Hast du da tatsächlich schon das gesehen, was du heute machst, oder war das noch ein bisschen diffus?
Nein, also das von heute noch nicht, aber eben dieses starke Interesse für Sprache, für Stücke vor allem auch. Ich habe dann in der Schulzeit angefangen, viele Stücke zu lesen, vor allem nach diesen Theaterbesuchen.
Eher ja, so Klassiker dann, oder?
Schon, am Anfang vor allem Klassiker und das Germanistikstudium war auch sehr auf Klassiker erstmal ausgerichtet. Mhm. Und ja, und dann habe ich versucht, so mit der Zeit zu entdecken, was gibt's eigentlich am Theater für Berufe, aber wollte jetzt noch nicht ganz konkret auf eine Sache zugehen, weil ich erstmal dachte, naja, erstmal so ein bisschen breiter fischen und überhaupt gucken, was für Richtungen gibt es auch noch in der Sprachwissenschaft. Und dann bin ich eigentlich so nach und nach zu diesem Ding gekommen, dass es wirklich viele Berufe hinter der Bühne gibt und viele, die mit Sprache wirklich zu tun haben, mhm, mit der Stückauswahl, mit der Stückarbeit. Und so bin ich dann eigentlich immer mehr in diese Richtung dann gekommen. Aber wollte es erstmal breiter anlegen, weil man ja auch als junger Mensch irgendwie auch ein bisschen selber verunsichert ist, was kann man eigentlich studieren, womit man dann auch wirklich was machen kann, auch wenn es die eigene Leidenschaft ist. So. Also noch ein bisschen hin und her gerissen.
Ja. Erstmal nach Berlin Schauspiel studieren. Ne? Nee, okay, du Germanistik und Literaturwissenschaften. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn es mit dem Theater doch nicht so cool gewesen wäre? Was könnte man dann mit den beiden Fächern anfangen?
Also ich habe lange für eine Lokalzeitung gearbeitet, neben dem Studium als freier Mitarbeiter, oder? Genau. Also das wäre dann direkt im Kulturjournalismus oder so. Das ist eine Richtung, die ich auf jeden Fall auch sehr spannend finde.
Okay, ja, da bist du jetzt nicht gelandet. Nein. Du hast dann bereits während des Studiums etwas Theatererfahrung tatsächlich gesammelt und dich dann wohl zum Theater hingezogen gefühlt. Die nächste Station war dann das Stadttheater Konstanz. Mhm,
genau. Ja,
habe ich richtig. Herrliches Städtchen am schönen Bodensee. Ja. Da will man doch gar nicht mehr weg, oder? Wieso bist du jetzt hier?
Das war auf jeden Fall wirklich eine sehr schöne Zeit. Ja. Auch wirklich von der Stadt her eine sehr traumhafte Zeit. Mhm. Das war so ein Jahr, wo ich so ein bisschen an verschiedenen Theatern unterwegs war. Also wo ich bewusst verschiedene Stationen ausgewählt habe. Wirklich an Stadttheatern, auch in der freien Szene, um so ein bisschen zu horchen. Wo findet eigentlich was statt und immer noch, was gibt es eigentlich? Mhm. Was kann man am Theater machen? Und ja, dann habe ich mir so eine Art Orientierungsjahr mit verschiedenen Assistenzen vorgenommen. Habe dann nochmal studiert, um das dann nochmal irgendwie, dann nochmal tiefer in die Materie auch theoretisch zu gehen. Und dann bin ich hier in Ulm gelandet, im Endeffekt, ja.
Zwischendrin bist du dann, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, schon in Detmold gelandet und in Leipzig auch, ne?
Genau.
Leipzig.
Ja.
Okay. Und dort hast du dann nachgelegt und das Studium in, jetzt kommt's, Dramaturgie abgelegt, ja. Was du jetzt aktuell ja auch unter anderem tust. Und hast auch den Master gemeistert. Den hast du auch.
Genau.
War schwer?
Schon, ja. Das war auf jeden Fall eine Aufgabe, ja.
Wie darf ich mir das vorstellen, Master in Dramaturgie dann zu machen? Was kriegst du da für eine Aufgabe gestellt?
Mhm. Also, wir sind im Masterprojekt, also im Abschluss sehr frei. Man kann ganz klassisch eine Masterarbeit schreiben, eine Theoriearbeit, wie auch in einem Bachelorstudium, also wirklich eine 50-seitige Abschlussarbeit oder eben ein Projekt machen. Und da ist man sehr frei darin, was man für ein Projekt macht, weil auch in Leipzig der Masterstudiengang nicht das klassische Theater in Anführungszeichen vorgibt, sondern ganz viele Fächer auch in die Musik oder in die Performance-Szene oder in die Medienrichtung aufmacht. Also man kann Installationen machen, man kann einen ganz klassischen Theaterabend machen und genau, das ist eigentlich die Vorgabe, man macht ein Projekt von 30 Minuten und wie man diese 30 Minuten füllt, natürlich bestensfalls mit Bezug zu dem Studium vorher, das ist einem ganz freigestellt und das war eine große Aufgabe, aber eine total schöne Aufgabe.
Okay, jetzt bist du in Ulm gelandet. Was genau ist deine Tätigkeit? Du bist ja nicht nur Regieassistent, über das wir schon gesprochen haben, sondern du hast ja auch noch andere Aufgaben.
Genau, also ich war jetzt am Anfang der Spielzeit vor allem Regieassistent, also ich war bei einem Monolog schon dabei, jetzt gerade bei Jihad Baby in Münster war ich auch beim Judas dabei und daneben bin ich eben auch Dramaturgieassistent, das heißt, ich helfe in der Öffentlichkeitsarbeit mit, das hat viel mit Textarbeit auch zu tun, also viel Pressetexte schreiben, bei der Dramaturgiesitzung dabei sein, jetzt ist ja auch schon die nächste Spielzeit in Planung, also ganz viel unterstützende Arbeit in der Dramaturgie.
Ja, wenn wir uns jetzt auf den Bereich des Regieassistenten konzentrieren, was macht denn der so ganz genau? Dem Regisseur Kaffee bringen oder was?
Nein. Zum Glück auch hier in Ulm nicht, nein. Das ist wirklich viel Organisationstätigkeit. Also ich finde immer, das macht mich glücklich, wenn ich dafür sorgen kann, dass irgendwie die Probenrahmenbedingungen gut sind. Also dass morgens alles eingerichtet ist, wenn die Probe losgehen soll. Dass man viel mit anderen Abteilungen kommuniziert, vor und nach der Probe, was gebraucht wird. Also Requisiten beschaffen, mit der Technik, wenn es Umbauten gibt. Man probt ja auch nicht auf der Originalbühne von Anfang an, sondern es gibt Probebühnen außerhalb des Theaters. Also es gibt viele Umzüge, dass man guckt, dass da alles klappt. Ja, man ist so eine Art Sprachrohr mit vielen Abteilungen und hält den Kontakt zu vielen Abteilungen und muss auch vorausschauend ein bisschen planen, was kommt nächste Woche, wann sind Beleuchtungsproben. Also es ist auch viel Arbeit. alle immer am Ball zu halten, was steht als nächstes an und dass das reibungslos im besten Fall läuft, dann auch abends bei den Vorstellungen.
Was würde der Regisseur ohne dich machen?
Das ist auf jeden Fall eine große Entlastung wahrscheinlich.
Ja. Christian Stolz ist einer der beiden Gäste, die heute bei uns in der Plattform sind. Bevor wir als nächstes unter anderem über die gemeinsame Arbeit der beiden im Jugendstück Jihad Baby sprechen, machen wir jetzt nochmal einen kurzen Musikbreak. Es ist Theaterzeit in der Plattform. Wir sind gerade im Gespräch mit Christian Stolz. Er ist Regieassistent und hat in den letzten Monaten einen eher kühlen Job. Er hat nämlich die Abendspielleitung im Stück Judas, das in Münster aufgeführt wurde, betreut. Jetzt mal konkret eine Frage. Was ist denn genau die Aufgabe an einem solchen Abend? Du hast vorher gesagt, okay, der Regieassistent, was der so tut im Laufe der Proben. Was tust du dann aktiv, wenn dann die Stücke gespielt werden?
Also ich bin vor Vorstellungsbeginn meistens 1-2 Stunden früher da und es geht dann darum, das Bühnenbild nochmal, im Fall Judas war es wirklich so, das Bühnenbild nochmal aufzubauen,
das Münster nochmal zu putzen,
nochmal durchzuwischen. Da hatten wir ja viel mit Münstersteinen gearbeitet, die wir aber zwischendurch auch weggeräumt haben, weil die jetzt nicht die ganze Zeit da stehen bleiben sollen. Also es ging darum, das Bühnenbild sozusagen wieder spielfertig herzurichten. Es geht darum, Requisiten an die richtigen Stellen zu bringen. Nochmal die, in Münster auch wirklich ist das ja, da sind ja keine festen Stühle, also nochmal diese Zahlen zu kontrollieren, darauf zu achten, dass alle pünktlich da sind, dass das Licht funktioniert. Also ganz viele technische Tests auch und dann eben auch eben darauf Acht zu geben, dass der Einlass pünktlich beginnt, wie der Einlass läuft und während der Vorstellung das Licht dann abzufahren, also die einzelnen Lichtstimmungen gut einzurichten, dass die an der richtigen Stelle eben gut ausleuchten. Das waren da vor allem die Aufgaben. Und mit dem Kantor oben Kontakt zu halten, wann er losspielen soll, das nächste Stück.
Okay. Ah ja, okay, da bist du auch die Brücke gewesen. Genau. Hast auf jeden Fall einen super Job gemacht. Also ich war schwer beeindruckt. Ganz, ganz tolles Stück.
Schön.
Du hast jetzt bei Judas die gleiche Situation gehabt wie jetzt bei Jihad Baby, nämlich mit einem einzigen Schauspieler zu arbeiten. Wie groß ist das denn? Das ist die Herausforderung, mit nur einer Person zu agieren. Ist das Luxus oder ist es Herausforderung?
Das macht total viel Spaß. Also es ist total schön zu sehen, wie eine Person daran arbeitet, eben das, was Lukas eben schon sagte, zu imaginieren, was alles um ihn herum stattfindet bei diesem Stück. Und das ist, also ich habe großen Respekt davor, auch einfach schon allein vor dieser Textmenge. Und es ist eine wahnsinnig konzentrierte Arbeit. Das finde ich da vor allem schön, dass es wirklich eine sehr intime Probenatmosphäre auch ist und man sehr viel auch über den Text sprechen kann und viel natürlich ja an der Haltung beobachtet, wie ein Mensch an seiner Haltung arbeitet. Und das finde ich eine große Herausforderung und auch wirklich ein Luxus, sowas mal zu sehen. Wirklich Schauspieler ganz mit sich, auf jeden Fall.
War dir immer einer Meinung?
Ich glaube schon, oder?
Ja, schon, größtenteils.
Ja, ja. Kann ich mich jetzt nicht erinnern an einen Moment auf den Proben oder so.
Nein.
Also bisher nicht, wir haben noch 2 Wochen, aber
Wenn jetzt die Gemüter erhitzt.
Nein.
Eine weitere spezielle Situation für euch beide ist, denke ich, auf jeden Fall das Thema, welches in Jihad Baby im Mittelpunkt steht. Christian, kannst du das mal zunächst für uns mal zusammenfassen? Um was geht es eigentlich in Jihad Baby?
Ja, es geht um Jona, einen Jugendlichen, der, das erfährt man gar nicht so genau, aber der sich auf jeden Fall sehr stark von seinen Eltern abkapselt, der auch irgendwie insgesamt sehr unzufrieden ist und sich dem Islam zuwendet. Erstmal wirklich nur dem Islam, auch keinem Radikalismus erstmal, aber nach und nach eben in eine radikale Schiene dann hineingezogen wird und sich radikalisieren lässt und eigentlich dabei ist oder kurz davor ist, eben wirklich in den Dschihad zu ziehen und man erfährt diesen Weg von ihm mit, wie er sich von einem in Anführungszeichen normalen Jugendlichen eben zu einem ja wahrscheinlich Gefährder oder was es dafür für Worte gibt, wandelt. Und diesen Weg erfährt man so ein bisschen filmschnittartig mit.
Also es ist eine, du sagst Filmschnitt, das heißt, es wird so ein bisschen auch zusammengefasst. Also es ist so, zack, Klappe, jetzt sind 2 Wochen vergangen oder irgendwie so.
Auf jeden Fall. Den genauen zeitlichen Verlauf, glaube ich, kann man gar nicht so genau ausmachen. Das sind manchmal wirklich wie so Spots, die auf einmal auf sein Leben gesetzt werden. Man bekommt so eine Kurve mit, so einen Verlauf, wo es anfängt, so und bekommt Eindrücke von seinem Leben. Genau, aber vor allem in dieser Phase eben dann der Radikalisierung.
Jetzt gilt es ja hier nicht zu sehr, den Zeigefinger zu heben, sondern auch eher ein bisschen zu unterhalten. Mhm. Das hat Theater nun mal auch mit dabei. Gleichzeitig ist es aber auch eine wichtige Message, hinter der teilweise humorvollen Aufarbeitungen zu transportieren, was ich mich so ein bisschen eingelesen habe. Wie bist du denn als Schauspieler an dieses Thema herangegangen, Lukas? Beziehungsweise wie hast du dich der Thematik genähert?
Also ich habe mich erstmal so zusammen mit dem Team, also mit Christian, mit Charlotte, der Regisseurin und unserem Dramaturg Stefan, wir haben uns einfach viel informiert über die Thematik, natürlich über den Islam im Allgemeinen, dann über die radikalen Gruppen, über den Dschihad, die Situation in Syrien und aber auch über die aktuelle Jugendkultur und, sag ich mal, so alles, was so die Lebenswelt von so einem heutigen 16-Jährigen ausmachen würde, und haben einfach versucht nachzuvollziehen, was geht in dem vor, wie sieht er seine Eltern, wie sieht er seine Lehrer, wie sieht er die Gesellschaft, was für Freunde hat er, wonach sucht er, was will er im Leben, warum findet er das nicht teilweise, warum findet er das letztendlich oder meint es zu finden, in so einer Radikalisierung. Und mit solchen Fragen haben wir uns einfach viel beschäftigt, durch Recherche, aber auch einfach durch Austausch. Das Stück gibt natürlich schon einiges vor und so versuchen wir uns dann zu nähern. Wir haben auch eine sogenannte Premierenklasse, also eine 8. Klasse von einem Gymnasium hier in der Nähe, die uns auf Probenbesuchen kommt, und da haben wir auch dann einfach direkt quasi die Experten vor Ort gehabt und konnten die auch ein bisschen fragen, wie sie diese Themen so sehen und auch so rein praktische Fragen zum Kostüm, so würde das jetzt ein Jugendlicher von heute anhaben oder nicht. Da haben die uns auch, gab es da eine Diskussion, Hose hochkrempeln, Knöchel zeigen, ja oder nein, und welche Socken dann dazu, und würde man jetzt diese Hose hochkrempeln, also bis hin zu solchen Details.
Finde ich aber absolut wichtig, weil das ist tatsächlich was, wo ich mir auch Gedanken drüber gemacht habe. Das Stück hat 2016 einen Jugendtheaterpreis erhalten, im Nordischen, in dessen Begründung unter anderem der Satz, das Stück zeichnet sich durch glaubhafte Nähe und empathische Kenntnis des aktuellen jugendlichen Zeitgeists aus. Ihr seid ja nun beide noch, okay, durchaus jung, aber dennoch in einer Zeit aufgewachsen, die noch nicht so stark von IS-Terrorismus und Radikalisierung geprägt war. Was würdet ihr sagen, ist die größte Veränderung die in den letzten Jahren passiert ist, wenn ihr auf diesen Aspekt blickt, weil ihr euch ja jetzt gerade sehr stark auch damit auseinandergesetzt habt?
Das ist eine gute Frage. Ja. Was hat sich jetzt in den 10 Jahren, seit wir in dem Alter waren, verändert? Ich weiß nicht, ob das hat jetzt nichts direkt mit dieser Radikalisierung zu tun, aber alles, was mit sozialen Netzwerken zu tun hat, hat sich, denke ich, enorm verändert. Welche Rolle jetzt das Internet, Informationsmedien und so weiter spielen, das kam so in unserer Zeit alles auf.
Was ja mit Sicherheit dann auch ein bisschen rüberkippt. Also man liest ja in der ganzen Zeit, dass die sozialen Netzwerke durchaus eben auch nicht ganz unbedeutend sind beim Thema Radikalisierung.
Das auf jeden Fall. Das kann natürlich jetzt nicht das Einzige sein. Es gibt ja allgemein Veränderungen in der Gesellschaft, jetzt auch in Richtung rechts, die ja jetzt auch zu unserer Jugendzeit noch nicht in der Form existiert haben. Ich muss sagen, ich kann es gerade gar nicht
beantworten. Christian, hast du mit dem was noch hinzuzufügen?
Ja, ich würde auch sagen, wir waren irgendwie noch so an einer Schwelle vom Analogen zum Digitalen irgendwie. Ich glaube, dass es jetzt viel digitaler alles noch geworden ist. Und das frage ich mich aber, das haben wir uns ja oft im Stück gefragt, wie hat sich eigentlich die Jugendkultur verändert und irgendwie auch so ein politisches Klima, hat sich das wirklich so stark verändert und färbt das wirklich auch auf die Jugendlichen ab, dass man, und hat sich in der Schule was verändert vielleicht, wie man über Themen spricht, wie man über so Entwicklungen spricht, aber das fragen wir uns, also die Fragen eigentlich stellen und mit den Schülern da in Kontakt kommen, darauf freue ich mich auch noch.
Ja, ich blicke angstvoll auf die Uhr. Eigentlich hätte ich noch mindestens 5, 6 weitere Fragen, die ich euch wahnsinnig gerne stellen würde. Aber wir sind am Ende der Stunde angekommen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Es war mir wirklich sehr, sehr, sehr eine große Freude. Premiere ist am 25. Januar. Ne? Sind bereits einige Vorstellungen auch schon fast ausverkauft, habe ich gesehen. Die Altersempfehlung ist 14+, aber ich glaube, das kann man sich als Erwachsener durchaus auch anschauen, oder?
Absolut,
ja. Ja, das war die Plattform rund um Menschen, die am Theater Ulm arbeiten und wirken, heute bereits zum 62. Mal, und erneut war es wieder eine sehr unterhaltsame Gesprächsrunde. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich wünsche euch weiterhin eine tolle Zeit in Ulm und natürlich erfolgreiche Aufführung. Danke euch.
Wir danken auch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Zu Gast im Studio waren heute Lukas Strenk und Christian Stolz. Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter. Der bedankt sich auch fürs Zuhören. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit Caravellas.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.